Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Folge 21 unseres Quarantäne-Sonderprogramms. Wir sind ja jetzt runter auf einmal die Woche.
Das, ja, so ein Tempo, wie wir vorgelegt haben, das hält sehr
das lange. Das war nicht lange, das haben vor allen Dingen unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht durchgehalten.
Ja, mordsgefährlich auf kurze Entfernung.
Aber ich glaube, so lässt es sich ganz gut an.
Ich meine auch.
Wir hören zumindest kein negatives Feedback.
Gut so.
Doch, ein negatives Feedback habe ich bekommen. Das möchte ich weitergeben an der Stelle. Ja. Die Person bleibt auch anonym.
Ja.
Die Person hat mir gesagt, das mit den 15 Minuten, das war optimal. Und jetzt mit den, wenn diese Quarantänefolgen, die sind ja auch schon mal 20 oder sogar 27, 28 Minuten lang, das höre ich mir nicht an.
Oh. Ja, guck mal, nicht? Einem jeden Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Gibt auch einige, die sagen, oh Mann, das ist aber kurz, also.
Ja. Also ich kann damit leben.
Ja, und tatsächlich ist ja auch unser Ziel, weiterhin in Kürze zu bleiben.
Ja.
Ja. Das sind dann eher die Ausnahmen, dass wir dann doch mal ausufern.
Aber heute haben wir ein Thema, das dafür prädestiniert ist, auszuufern.
Ja.
Das war jetzt eine Überleitung.
Das war ein Knüller, wirklich.
Und das ist etwas, das kennt jeder von uns, der mal in geselliger Runde verbracht hat, einen Abend mit Freunden zusammengesessen hat, kennt das. Irgendwann fängt irgendeiner an zu erzählen, was ihm, stell dir vor, das ist mir letzte Woche passiert. Und dann erzählt irgendjemand eine absurde Geschichte, was im Supermarkt, beim Friseur oder so passiert ist. Das kennt jeder.
Oh ja, ja? Vor allem wir sind ja solche Märchenonkel.
So, und auf einmal ist das in aller Munde, was heißt auf einmal, seit ein paar Jahren ist das in aller Munde. Ich war ganz bass erstaunt, wie man so schön sagt, als ich damit in meinem beruflichen Umfeld der Erwachsenenbildung konfrontiert wurde, weil das eben auch in dem Bereich ein großes Thema ist, jetzt auch schon seit einiger Zeit. Das Storytelling.
Ja.
Ja, das ist, ich kriege da immer ein bisschen so ein unangenehmes Kribbeln. Meine Mutter hätte gesagt, mir klappen sich die Zehennägel hoch. Ja? Weil das klingt ganz toll, aber das ist ja häufig mit so Sachen. Ne? Die kriegen dann einen tollen, tollen Namen, irgendwie meistens einen Anglizismus. Ja? Storytelling. Mhm. Und wenn man sich das dann anguckt, dann sagt man, ja, aber das haben wir doch schon immer so gemacht.
Richtig. Aber wenn man das Wort hört, Storytelling, und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, was du gerade sagst. Ich nehme mal an, wir sehen das deshalb auch sehr ähnlich. Storytelling, das klingt jetzt erstmal nach Hollywood, das klingt nach coolen Computerspielen, die heutzutage auch nicht günstiger sind als ein hochproduzierter, hochwertig produzierter, teurer Kinofilm oder was, die eine tolle Geschichte erzählen. Da muss das Storytelling stimmen. Die Nerds kennen das auch aus dem Rollenspielkontext. Also das hat was mit toller, ja, emotional berührender Geschichte zu tun. Das meint aber noch nicht ganz das, worauf du hinaus möchtest. Richtig?
Nein, also das ist ja etwas, oder das Storytelling, das ich in meinem beruflichen Kontext mitbekommen habe, ist ja schon was anderes.
Ja.
Aber auch wieder das Gleiche. Also,
ja, ja.
Ja, also um es mit Warten auf Godot zu sagen, je mehr es sich ändert, desto mehr bleibt es bleibt es das Gleiche. Ja, aber im Grunde ist es genau das, dass Firmen zum Beispiel, wenn es zum Beispiel in einer großen Firma verwendet wird oder in großen Institutionen.
Ja.
Wir kennen das auch noch aus einem anderen Zusammenhang. Und es geht darum, Wissen weiterzugeben.
Ja.
Heute sagt man Knowledge Management. Ja. Aber neue Mitarbeiter, die in eine Firma kommen, die müssen nicht nur kennenlernen, wie die Abläufe funktionieren und was die Firma vielleicht produziert oder welche Dienstleistungen sie anbietet, welche Computersoftware dafür vonnöten ist, welche Maschinen dafür benötigt werden, also so das, ne, das Handwerkszeug. Ja, das muss man dann nochmal irgendwie lernen, aber auch so Sachen wie Unternehmenskultur.
Ja, die müssen ongeboardet werden, wie man heute sagt.
Oh, danke. Danke, Uwe. Ja, also, bitte. Was gibt es in der Firma für spezielle Verhaltensregeln, die es nur da gibt? Und sei es irgendwie eine Geburtstagsgeschenkekasse oder so.
Genau. Ja? So, das machen wir hier schon immer.
Das machen wir immer schon so. Ja. Und dann überlegt man, wie bringen wir das unseren neuen Kolleginnen und Kollegen beigebracht? Und das ist gerade jetzt ein großes Thema in vielen Unternehmen und in vielen Betrieben, weil wir jetzt erleben, dass diese Generation der sogenannten Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge.
Okay, Boomer.
Ja, okay, Boomer. Die gehen jetzt alle so nach und nach in den Ruhestand. Mhm. Und in vielen Unternehmen und in vielen Organisationen steht mal wieder ein Generationenwechsel an, aber diesmal ist es schon ein großer Wegbruch an eben Erfahrungen und Know-how, wie funktioniert etwas, wie wird etwas gemacht, das jetzt sich in den Ruhestand verabschiedet. Und viele Unternehmen und Institutionen machen sich Gedanken darüber, wie bewahren wir dieses Wissen, das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die vielen Jahrzehnte, die sie hier gearbeitet haben, erworben haben. Wie erhalten wir das und machen es fruchtbar und nutzbar für die neuen Kollegen, die jetzt anfangen?
Ja.
Und da ist eine Methode, um so Knowledge zu managen, das Storytelling. Weil, das weiß auch jeder, das Wissen und die Informationen, die in eine interessante Geschichte verpackt sind, viel besser aufzunehmen sind und viel besser zu behalten sind, als wenn ich dir einfach eine Tabelle mit den Punkten hinlege und sage, lern das bis morgen auswendig. Ja, eine Geschichte bekomme ich erzählt und wenn sie mir gefällt und ich mich davon gefesselt fühle, dann gehe ich nach Hause und erzähle das meiner Frau auch nochmal, weil das so eine coole Geschichte war. Und wenn je besser die Geschichte und je spannender die Geschichte und je mehr mich die Geschichte abholt, desto eher bin ich bereit, die aufzunehmen.
Ja, und ich würde sogar noch ergänzen, wenn die was mit mir zu tun hat. Also wenn ich mich damit identifiziere.
Das im Idealfall, davon gehen wir jetzt mal aus, weil sonst hätte ich mich ja bei der Firma nicht beworben.
Bei der Firma sicherlich, ja. Bei der Firma ja. Aber ich möchte damit ja auch darauf hinaus, und das trifft das vielleicht, was du am Anfang schon angedeutet hast, dass man das ja nicht bei einer kleinen Gruppe wie einer Firma oder sowas ansetzen muss, sondern das ja bis zu Kulturkreisen und der Identität ganzer Kontinente voller etlicher Volksgruppen und Nationen geht. Zum Beispiel, du nanntest das Storytelling, früher hat man da das kulturelle vom kulturellen Narrativ gesprochen.
Ja, also der Begriff Narrativ ist eng mit dem Storytelling verbunden.
Ja. Und wir teilen uns in Europa zum Teil darüber hinaus gewisse Mythologien und bestimmte Bilder, die uns verbinden und auf die wir uns und unsere Vorfahren zurückführen. Und die erzählen wir uns immer noch.
Ja, also ich habe immer ein Beispiel, wenn ich über das Storytelling nachdenke, aus dem Alten Testament. Eine Sammlung von Stories, die maßgeblich zur Identitätsbildung religiöser Gruppierungen gehört. Zum einen des Judentums, zum anderen auch des Christentums. Aber es gibt eine Passage im Alten Testament, woran man etwas ganz gut erklären kann. Nämlich in der Wüstenwanderung, die 40 Jahre, die das Volk Israel durch die Wüste wandert, von Ägypten bis sie in das Heilige Land einzieht. Das, wo sich immer in vielen Internet-Memes drüber lustig gemacht wird, weil Google Maps den Fußweg vom Roten Meer an den Jordan eben nicht mit 40 Tagen bemisst, sondern ich glaube nur mit 8 Wochen. Mhm. Nee, Quatsch, ist ja nicht mit 40 Jahren, sondern mit 8 Wochen. Ja. Müsste man jetzt nochmal nachgucken, die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber da wird
sich viel Zeit gelassen.
Ja, man hat sich eben viel Zeit gelassen, aber auch das hat eben ja einen Grund, der hinter der Geschichte liegt, die da erzählt wird.
Ja.
Ja, und wenn man sich diesen Bericht anschaut, dann fällt einem auf, dass dort sehr viel Wert darauf gelegt wird, im Detail zu erzählen, wie das wandernde Volk in der Wüste seinen Kult verlebt.
Mhm.
Welche Maßnahmen das Kultzelt hat. Wie groß, wie breit, wie lang, wie breit, wie hoch, wie viel Pfeiler und wer darf zu welcher Tageszeit in welchen Bereich reingehen und was muss da gemacht werden. Ist der Versuch, wichtige Informationen in einer Geschichte verpackt für nachkommende Generationen aufzubewahren.
Ja.
Ja, wenn man sich dann überlegt, dass Teile der Geschichte in der Zeit entstanden sind, als das Volk Israel im Exil in Babylonien war, also die Geschichte, die erzählt wird, ist eine andere als die Geschichte, die Zeit, in der diese Texte aufgeschrieben wurden. Aber in der Zeit des Exils gab es den Tempel nicht. Die Babylonier hatten den Tempel zerstört. Und dann haben die Autoren dieser Texte gesagt, wir schreiben die Informationen, die wir für den Wiederaufbau des Tempels und für eine Wiedereinrichtung des Kults im Tempel benötigen. Also welche Ausmaße hat der Tempel? Wie groß, wie hoch, wie breit, wie tief? Welche Bereiche und welche Personen, welche Amtsträger dürfen zu welcher Zeit in welchen Bereich hineingehen, schreiben wir einfach in eine Geschichte hinein.
Mhm.
Also diese Idee, aber du sagst es selber, wir finden es nicht nur im Alten Testament, aber diese Idee, wichtige Informationen und auch Informationen, die für mich als Gruppe, als kulturelle oder als religiöse Gruppe sinnstiftend und identitätsstiftend sind, in eine Geschichte zu verpacken, ist so alt, ich möchte sagen, wie die Menschheit selber.
Ja, und es ist ja auch mittlerweile eine gute Tradition der Popcorn-Pilger, immer mal wieder zu erwähnen, dass sich die ja mindestens abendländische Kultur oder als der Kulturraum speist aus dem Narrativ des Biblischen und dem Narrativ der klassischen Überlieferung, also der klassischen Mythologien. Und die funktionieren genauso, wie du das beschreibst. Die sind Jahrhunderte erst einmal mündlich überliefert worden mit bestimmten Techniken. Ich glaube, das können wir uns heute ganz schwer vorstellen, weil wir einfach alles verschriftlichen können oder eben mal bei Wikipedia nachschlagen, wo es jemand anderer verschriftlicht hat, sondern dass man hunderte Verse, lange Gedichte auswendig lernt, in denen in einer Geschichte verpackt Regeln, Verhaltenskodizes, bestimmte Kenntnisse sogar, also was wir heute als Kompetenzen bezeichnen würden, weitererzählt werden und weitergetragen werden.
Ja. Aber Uwe, jetzt muss ich einhaken, das ist nicht etwas, was es nur früher gegeben hat. Jetzt, man mag da jetzt schmunzeln, man mag da vielleicht schmunzeln, aber die es gibt ja durchaus die Möglichkeit, sich zum Märchenerzähler ausbilden zu lassen.
Ja.
Aber was sind eben Märchen, also Stories, nichts anderes als in Geschichten verpackte Informationen, die wir an die nächste Generation weitergeben möchten.
Ja.
Und wenn ich mich ausbilden lasse als Märchenerzähler, ist das Erste, was ich machen muss, ich muss diese ganzen Märchen auswendig lernen. Auch wenn ich da sitze und mit einem dicken Buch und so tue, ich lese, also würde ich das vorlesen, es kommt erstmal darauf an, dass ich den Text auswendig kenne und dass ich den auch so rüberbringe, dass ich nämlich ein sehr kritisches Publikum, nämlich kleine Kinder, mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne an diese Geschichte fessle.
Ja. Ich sage dir, ich kannte einen, der war mir immer ein großes Vorbild. Da habe ich mir das ein wenig abschauen können. Aber auch ein gutes Gedächtnis für eine gute Geschichte, auch wenn sie dann nicht unbedingt wortwörtlich so wiederkommt. Aber auch das darf ja durchaus. Das sind dann die Anpassungen in die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit. Das ist ja nicht ungewöhnlich.
Solange die Moral der Geschichte, wenn die Geschichte denn einer hat,
ja,
denn auch im richtigen Moment rüberkommt.
Ja. Und deshalb auch dem größten Skeptiker biblischer Texte, die ja heute dann sagen, ist ja Unsinn, ist ja historisch und so Quatsch und guck mal, das kann man ja und die haben ja nur 8 Wochen und nicht 40 Tage gebracht. Auf diese Weise, die du gerade umrissen hast, kann man auch den größten Skeptikern klassischer oder insbesondere religiöser Texte zeigen, dass es hierbei um Wahrheit geht, nämlich anthropologische Wahrheiten, die anwendbares Miteinander weitertragen sollen. Das ist eben ein Unterschied zu einem historischen Fakt. Sagt es etwas darüber aus, wie miteinander gestaltet werden kann. Und das war so und ist in diese Geschichte verpackt. Da habe ich mir nämlich was Schönes rausgesucht.
Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ja, ich möchte nämlich einen englischen Historiker kurz zu Wort kommen lassen, in dessen Buch Der Krieg in der antiken Welt, Sidebottom heißt der gute Mann. Das Buch ist gar nicht so alt. Teil einer Definition von Kultur ist, dass diese ihren Angehörigen erlaubt, Ansichten zu haben, die logisch gesehen widersprüchlich sind. Das heißt, Kultur transportiert seine Aussagen, die wie gesagt anthropologisch wahr sind, in einer logischen, so wie wir versuchen immer oder behaupten heute zu denken, Gegenüberstellung von Fakten und Begebenheiten, aber erst einmal widersprüchlich scheinen. Beispiel, Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Das ist aber eine Erfahrungsaussage, die in dem Narrativ des Christuserlebnis weitergegeben wird. Und diese Erfahrung ist den Menschen, die sie weitergeben, Wahrheit. Und das findest du zu allen Zeiten, in allen Kulturkreisen. Und bis heute, wenn man sich alleine einfach mal die Peer Group der, von mir aus, früher hießen die Gothics, ich glaube später hießen die Emos, aber ich kann das nicht so gut unterscheiden, anschaust, die durch ihre Exponiertheit sozusagen etwas Lebensbejahendes ausstrahlen, hier seht her und das sind wir und wir sind eine selbstbewusste Gruppe, deren Selbstverständnis aber die Melancholie und die Verneinung von Lebenslust sozusagen ist. Das ist in der genauen Auseinandersetzung scheint das widersprüchlich. Im Wesen von Kultur ist das aber nur nachvollziehbar, dass es so etwas gibt. Obwohl das Narrativ von gegenwärtigen Peergroups und dem Narrativ traditioneller Weitergabe sich durchaus auch nochmal sehr unterscheiden mag.
Ja. Aber du kannst es runterbrechen, du hast es jetzt eben auf Jugendkultur untergebrochen, es gibt in jedem Fußballverein gibt es solche Narrative, die haben Menschen gemeinsam erlebt. Das können grandiose Siege oder auch herzzerreißende Niederlagen sein. Man hat die gemeinsam erlebt und man wird zusammengeschweißt durch das gemeinsame Erlebnis mit mehreren anderen Tausend, die auch da im Stadion waren. Und das Lustige ist, indem diese Geschichte weitererzählt wird und indem der Vater, der die Geschichte in seiner Jugend erlebt hat, seinem Sohn erzählt, weißt du, ich war damals da, als das passiert ist und das war so und so und dein Onkel war auch dabei, wird der Sohn, die nächste Generation, ebenfalls Teil dieser Gemeinschaft, obwohl er gar nicht dabei gewesen ist, weil noch gar nicht auf der Welt.
Ja.
Aber jetzt habe ich noch einen Hinweis. Unsere liebe Podcast-Kollegin.
Ja, richtig.
Unsere Podcast, ich sage, es ist ein bisschen hochgegriffen, ich sage das jetzt einfach mal so. Unsere liebe Kollegin Sabine Rückert.
Ach bitte, ich finde das gut. Wir werten uns ja selber ein bisschen ab.
Ja, eben, deshalb mache ich das ja. Die hat mittlerweile ja schon zwei Podcasts an den Start gebracht. Also wir kennen sie alle von Zeitverbrechen. Mhm. Oder was heißt alle? Also viele kennen sie aus dem Podcast Zeitverbrechen. Andere kennen sie als stellvertretende Chefredakteurin der Zeit.
Ich hatte erzählt, dass ich mich angestoßen habe.
Ja, das hast du mal erzählt.
Ich glaube, das weiß ich nicht.
Herzliche Grüße an der Stelle. Aber neben Zeitverbrechen macht sie eben mit ihrer Schwester, die evangelische Theologin ist und Professorin an der Universität in Erlangen, einen Podcast, der heißt Unter Pfarrerstöchtern.
Ja.
Weil sie beide...
Nicht angestoßen haben.
Weil sie beide Töchter von evangelischen Pfarrer sind.
Ja.
Und sogar Enkel. Also das erklären die in der ersten Folge. Ihr Vater war Pfarrer und der Großvater und die Mutter war Pfarrerstochter. So, also
ja, schau.
Der Großvater mütterlicherseits war auch Pfarrer. Und sie sagen, diese Geschichten und der Bibel sind Teil unserer Kindheit und unserer Jugend. Damit sind wir aufgewachsen und die beiden setzen sich hin und erzählen die Geschichten nach. Fangen wirklich mit der Erschaffung der Welt und Adam und Eva an und die machen das erst seit Dezember 2019. Deshalb sind die erst bei Abraham.
Ah ja, gut.
Aber ja, die haben noch viel vor sich. alle 2 Wochen. Aber die machen interessanterweise vor jeder Folge, schauen die einen Disclaimer raus. Über Disclaimer haben wir ja auch schon mal gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, das ist notwendig. Und vielleicht ist das auch ein Fehler, den wir machen, Uwe. Die sagen immer, wir reden hier zwar über die Bibel, aber wir wollen niemanden missionieren, wir wollen niemanden bekehren, wir wollen auch niemanden belehren. Das ist auch keine Theologie-Vorlesung. Wir erzählen die Geschichten als Geschichten, als literarische Geschichten. Wir betrachten die Bibel als ein Stück der Weltliteratur und wir unterhalten uns auf eine literarische Art und Weise über diese Geschichten.
Ja, was
diesen
Zugang sein
kann. Aber diesen Disclaimer, diese Zusage halten sie nicht ein.
Ach.
Ja, können sie auch gar nicht, weil sie,
ja.
Vielleicht ist ihnen das gar nicht bewusst, weil sie so geprägt sind von diesen Geschichten,
ja.
Die Teil ihrer Identität sind,
ja.
Merkt man an jeder Stelle, an der sie über diesen Text reden, und die eine ist ja auch Theologin, die macht das ja auch beruflich,
ja.
dass sie da einfach nicht über irgendeinen Text reden, sondern dass diese Texte sie in ihrer Existenz angefasst haben.
Ja.
Ja, und das finde ich das Interessante, wenn man diesen beiden Frauen zuhört, wie die, das ist wirklich toll und man kann denen toll zuhören. Ich mag ja auch Zeitverbrechen.
Ja.
Aber ich finde eben diesen Podcast vor 2 Fragestellungen interessant. Einmal, was ist deren Ansatz und können sie den einhalten? Und da habe ich jetzt, nachdem ich die ersten 3 Folgen gehört habe, meine Zweifel, dass sie das schaffen, ihren Ansatz durchzuhalten. Und zweitens schwallt in mir so ein gerechter, immer so ein gewisser Zorn auf. Ich sage, wenn ich stellvertretender Chefredakteur der Zeit wäre und würde einen Bibel-Podcast machen, dann würden mir alle zuhören. Und der Uwe und ich, wir machen so einen tollen Podcast und wir müssen uns abstrampeln und jeden Hörer kämpfen.
Ja, weil gut, erstens an dieser Stelle mal Grüße an Sebastian und Martin, die mir vor kurzem, also Martin aus Münster, unser lieber Freund Martin ist aus Bonn, das ist eine, so, also
Münster, das ist ein anderer.
Martin und lieber Sebastian, liebe Grüße, danke für das treue Zuhören und für die kürzlichen Rückmeldungen. Wir haben unsere Fans, so.
Ja.
Und ich möchte darauf vielleicht auch mal hier es wagen, eine kleine Klammer zu setzen, auch frühere Folgen von uns einzufangen. Wir haben über Atheismus gesprochen, zum Beispiel. Und da ist diese Erkenntnis, dass man eigentlich nicht außerhalb seiner eigenen Identität sprechen kann, ist ja eine der ersten Behauptungen der Popcorn-Pilger.
Ja.
Und wenn es nicht möglich ist, ohne die eigene Identität von etwas zu sagen, dann würde ich mal behaupten, wir würden eine Empfehlung aussprechen für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer. Jede Aussage, die behauptet, Wahrheit auszudrücken, vielleicht als objektive Wirklichkeit behauptet oder als naturwissenschaftliche Realität, immer aus einem Erfahrungskontext kommt, in dem ganz starke Bilder vorherrschen, eine Geschichte von Brüchen, Erfolgen, Misserfolgen, Traumata zum Teil, aber auch euphorischen Offenbarungsmomenten, dass das vorliegt und immer mitbildet, was man über etwas sagt. Ob das ein religiöser Mensch ist, ob das ein kulturliebender, vielleicht konservativer Mensch ist, ob das ein atheistischer Mensch ist oder wie auch immer. Das ist immer mit zu bedenken, wenn gesprochen wird. Und Gott sei Dank, dass es so ist.
Uwe, mach mal einen Strich drunter.
Ja.
Wir hören uns am Sonntag.
Ja.
Das Pfingsten.
Es ist dann Pfingsten und wir bleiben aber düster.
Und können aber trotzdem sagen, unsere vielen Hörerinnen und Hörer sollen sich auf die Popcorn-Pilger und die Ankunft des Heiligen Geistes vorbereiten.
Oh ja.
Bis Sonntag.
Bis dann.